Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Das Kasperr-Gefängnis in Chemnitz hat eine sehr bewegte Geschichte. Es wurde im Kaiserreich gebaut. Im Nationalsozialismus wurden hier schon ab 1933 politische Häftlinge festgehalten. Und in der DDR wurde es zum Stasi-Untersuchungsgefängnis und zum ganz zentralen Drehkreuz für den Freikauf von Gefangenen in den Westen. Zwischen 1963 und 1989 kaufte die Regierung der Bundesrepublik über 33.000 politische Häftlinge aus den Gefängnissen der DDR frei. Das Kasperr-Gefängnis ist bis Ende 2010 noch genutzt worden als Justizvollzugsanstalt. Und dann hat ein Bürgerverein sich dafür eingesetzt, die Geschichte dieses Ortes zu bewahren, was, wie man sich denken kann, ziemlich schwierig ist. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat die Baustelle besucht.
Der schlimmste Moment, als ich das erste Mal da rausgekommen bin, durch diese schmale Tür. Also hier war meine Zelle, da wurde ich dann hier rausgeführt. Hier habe ich hier natürlich jetzt gehofft beim ersten Mal, dass ich jetzt gleich irgendwie in so einer freien Fläche sein werde. Und plötzlich habe ich da nur eine Mauer um mich herum und oben drüber diese Gitter. Und da war dann oben drüber noch ein Stasi-Mann, der da noch Wache schob und alle hier kontrollierte. Und ich stand wie geschockt. Ich kam mir vor wie ein Tier.
Falken Ratzek erinnert sich noch genau an die ersten Tage im Stasi-Gefängnis Karl-Marx-Stadt im Chemnitzer Stadtteil Kasperr. Die schmalen Freigangzellen sind längst abgerissen. Umrisse im Boden sollen in der zukünftigen Gedenkstätte daran erinnern.
Diese Tigerkäfige haben für mich den ganzen Charakter des Regimes eigentlich auch gezeigt. Es hat mir auch nochmal klar gemacht, ich gehe den richtigen Weg. Ich will hier in diesem System nicht leben.
Anders als die meisten politischen Gefangenen in der DDR hatte Mrazek sich bewusst für die Verhaftung entschieden. Seine Eltern hatten einen Ausreiseantrag gestellt. Der Sohn möchte die DDR ebenfalls verlassen, um dem Wehrdienst in der NVA zu entgehen. Am 14. September 1978 betritt Mrazek am Brandenburger Tor das Grenzgebiet an der Berliner Mauer. Mit erhobenen Händen geht er auf einen Wachposten zu. In den Westen wolle er. Mrazek lässt sich verhaften. Verurteilt wird er wegen versuchter Republikflucht.
Ich war gerade 18, ich hatte viel vor.
Dahinter stand eine vage Hoffnung, aus der Haft freigekauft zu werden. Doch statt Freiheit erwartet ihn Zwangsarbeit. Im Kältewinter 1978 in der gesundheitsschädlichen Aluminiumproduktion Bitterfeld.
Mit allem drum und dran, wenn da irgendwie die Chlorpatronen kaputt gingen, dann waberte das zu uns rüber. Chlorchemie und wir haben dann in der Alubude gearbeitet, Aluminiumgießerei-Presserei.
Nach 10 Monaten Haft wird er am 7. Juni 1979 hierher verlegt, in das Stasi-Gefängnis Kasperr im damaligen Karl-Marx-Stadt. Mrazek war einer von mehr als 33.000 Häftlingen, die zwischen 1963 und 1989 aus politischen Gründen verurteilt und später gegen Devisen in die Bundesrepublik entlassen wurden. Fast alle wurden vor ihrem Freikauf hier im Kasperr-Gefängnis inhaftiert.
Dort befanden sich die meisten der Freigekauften etwa 2 bis 3 Wochen. Es wurde im MFS-Jargon auch Peppelanstalt genannt. Das hing mit den Haftbedingungen zusammen. Das, was die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen uns immer wieder sehr eindrücklich schildern, hatte man zum Beispiel einen Namen. Im Strafvollzug oder in den Untersuchungshaftanstalten gab es das nicht.
Die Historikerin Steffi Lehmann beschäftigt sich intensiv mit dem Haftsystem der DDR. Sie ist wissenschaftliche Leiterin der Gedenkstätte Kasperr.
Wir waren die größte Untersuchungshaftanstalt in der gesamten DDR. Und die Größe war dann auch ein ausschlaggebendes Argument zu sagen, über diesen Ort, über das Kasperr-Gefängnis, werden die deutsch-deutschen Häftlingsfreikäufe abgewickelt. Wir haben ungefähr 163 Zellen und es bot Platz für 330 politische Häftlinge.
Erbaut wurde das Kasperr-Gefängnis im Kaiserreich. Später wurde es zum Schauplatz der doppelten deutschen Diktaturgeschichte.
Es sind 3 Haftperioden im Prinzip. Die Zeit des Nationalsozialismus, 1933 bis 1945. Die zweite Haftperiode umfasst die Nachkriegszeit, also von 1945 bis zum Jahr 1952. Und da stand das Gefängnis unter Kontrolle des sowjetischen Geheimpolizei. Und dann 1952 übernahmen die DDR-Behörden dieses Gefängnis.
In der Frühphase des Nationalsozialismus waren in dem völlig überfüllten Gefängnis teilweise über 400 politische Gefangene inhaftiert. Kommunisten und Sozialdemokraten, Homosexuelle, Juden. Einige nahmen sich aus Angst vor Misshandlungen und Deportation das Leben. Später inhaftierte der sowjetische Geheimdienst NKWD hier neben NS-Tätern auch Personen, denen Widerstand gegen den Kommunismus vorgeworfen wurde. Mindestens 22 Gefangene wurden später in Moskau hingerichtet. Auch nach der Wiedervereinigung diente das Gebäude als Gefängnis, bis Ende 2010. Danach drohte der Abriss. Ein Bürgerverein setzte sich dafür ein, den Ort zu erhalten. Seit 2017 erinnern Informationstafeln an der Straße an die Geschichte des Ortes. Einige Nebengebäude, Mauern und Wachtürme sind inzwischen abgerissen. Andere Gebäudeteile werden zu Wohnungen umgebaut. Im ehemaligen Trakt B soll nun auf 4 Etagen die Gedenkstätte entstehen. Baustellenbesuch Anfang Dezember. Stromkabel hängen von der Decke. Im Erdgeschoss werden moderne Seminarräume eingerichtet. Der Kasberg soll ein Lernort werden, vor allem für Schulen. Über eine Treppe geht es in den Zellentrakt. 3 Stockwerke hoch ist der zentrale Korridor. Eine Metalltreppe und umlaufende Gangways führen zu den Zellen. Weil das Gefängnis weiter genutzt wurde, wurden die Zellen über die Jahre modernisiert. Nur eine soll in den Zustand der Stasi-Zeit zurückversetzt werden. Zu sehen sein werden vor allem Zeitzeugeninterviews, erklärt Ausstellungsentwickler Peter Wellach.
Das ist oben rechts auch wieder mit 6 Zeitzeugen. Und auf der linken Seite ist NKWD, die waren ja auch noch hier drin. Ja. Und hinten ist dann sozusagen MFSU-Haft. Was bedeutet das eigentlich und was war der Kasberg in diesem System?
Ausgestellt werden sollen auch die Dokumente, die jeder der Häftlinge vor der Entlassung bekam. Die Bescheinigung über das Ende ihrer DDR-Staatsbürgerschaft.
Es gibt immer ein Aktenstück, wo die Menschen freigezeichnet werden, wenn sie freigekauft werden sollen. Da steht teilweise sogar der Preis drin. Und wir haben ja 30.000, die hier durchgegangen sind. Und das Ziel ist hier 30.000 zu haben.
Bislang haben 80 Freigekaufte ihre Dokumente zur Verfügung gestellt. 4,5 Millionen Euro stellen Bund und Land für den Umbau zur Verfügung. Ausschlaggebend dafür war die überregionale Bedeutung des Ortes, sagt Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages.
Das ist sozusagen das Tor zur Freiheit gewesen für viele politische Häftlinge und gleichzeitig aber auch die letzte Stätte ihres Leidens. Das Bangen, hier drin zu sein, weil niemand vertraute ja diesem Staat. Und noch nicht mal, als die Menschen im Bus saßen. Niemand wusste, dreht der Bus wieder um. Deswegen wünschen die Menschen sich natürlich auch, dass explizit diese Geschichte des Freikaufes politische Häftlinge einen besonderen Gedenkort erhält.
Der Ort soll auch eine Anlaufstelle für ehemalige Gefangene werden. Denn mit dem Freikauf endete das Leiden der Opfer nicht immer.
Das sind auch Menschen, freigekauft wurden, die sind leider gescheitert hinterher. Die mussten sich eingestehen, dass sie das in der Bundesrepublik oftmals aufgrund dieser Hafterfahrungen nicht alleine schaffen. Am Ende des Tages warst du ja allein.
Auch deswegen sei ein zentraler Gedenkort so wichtig.
Wir schaffen diesen Ort der Begegnung. Und jetzt wird darüber gesprochen. Und jetzt bekommen diejenigen Raum, die so lange schweigen mussten. Das ist unsere Aufgabe, die wir hier sehen.
Auch Falk Mrazek hat lange geschwiegen. Erst vor 2 Jahren hat er ein Buch über seine Geschichte geschrieben. In der Gedenkstätte will er künftig als Zeitzeuge Schulklassen durch das Gefängnis führen.
Ja, jetzt sind wir hier in der Zelle, in der ich vor 44 Jahren gesessen habe.
Statt Fenster hatte die Zelle nach außen hin nur blickdichte Glasbausteine. Wo er war, wusste Mrazek nicht.
Also wir ahnten es, aber es hat uns keiner gesagt, herzlich willkommen im Stasi-Knast Karl-Marx-Stadt, sondern wir wussten nicht, wie lange wir hier noch drin sind.
Nach knapp 2 Wochen wurden er und seine Zellengenossen entlassen.
Dann ging morgens die Zelle auf, dann wurden wir rausgeführt und sind mit dem Bus nach dem Westen gebracht worden. Vorher hat uns noch der Anwalt Dr. Vogel gratuliert. Und darauf hingewiesen, dass wir unter gar keinen Umständen über unsere Haftbedingungen und die Umstände unserer Freilassung schon gar nicht von Freikauf reden sollten.
Die DDR-Führung wollte unbedingt verheimlichen, dass sie ihre eigenen Bürger gegen Devisen nach Westdeutschland verkauft. Das wirkt nach bis in die Erinnerungskultur des wiedervereinigten Deutschland. Umso mehr braucht es die Gedenkstätte, findet Falk Mrazek.
Also für mich ist es ganz wichtig, weil ich will, dass die Jugendlichen wissen, dass Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie, dass das ein Gewinn ist. Und ein Gewinn, den man verteidigen muss. Freiheit ist nicht naturgegeben.
Sagt ein ehemaliger Häftling, der im Kasberg-Gefängnis in Chemnitz gesessen hat. Und dort wird eine Gedenkstätte eröffnet, und zwar im kommenden Jahr.